Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von der ESA und dem DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und das hier ist die vierte Ausgabe in unserer Gesprächsreihe, wo wir versuchen, Einblicke zu liefern in die Welt der Raumfahrt, in die verschiedenen Teilbereiche, wie Projekte geplant werden, wie Projekte durchgeführt werden. Und nachdem wir uns beim letzten Mal so ausführlich über Raketen unterhalten haben und wie man denn vor allem den Sprung in den Raum konkret schafft und was alles dazugehört, um das auch schaffen zu können, wollen wir uns heute ein bisschen dem Thema widmen, wie die Missionen, wenn sie denn dann mal begonnen haben, tatsächlich ins Rollen kommen und wie das Ganze überwacht und gesteuert wird. Das nennt man Operations und ich begrüße als Gesprächspartner für diese Reihe Michel Denis.
Hallo.
Hallo. Michel, du bist auch hier, wir müssen auch wieder sagen, wo wir sind. Wir sind wieder in Darmstadt beim European Space Operations Center und da steckt es ja im Namen auch schon drin. Das ist eigentlich auch das Herz und die Kerntätigkeit hier in Darmstadt von dieser Niederlassung der ESA. Ja, und Operations, das ist dein Gebiet, richtig?
Ja, das ist mein Gebiet seit fast 20 Jahren.
Mhm. Wie bist du denn 20 Jahre? Wie bist du denn dann dazugekommen?
Par amour, sagt man auf Französisch.
Also tatsächlich.
Weil meine Frau einfach Deutsch ist oder war. Und ich habe sie in Frankreich kennengelernt und ich wollte einfach hier in der Nähe eine Stelle finden. Und ich hatte schon Interesse an Weltraum und war schon so in einem vergleichbaren Gebiet in Frankreich. Berufstätig und ich habe so eine Stelle auf Meteosat, diese Wetter-Satelliten, damals bekommen. Und so hat es angefangen.
Aber inwiefern war Raumfahrt von Anfang an ein Thema? Also war das eher Zufall oder?
Eher Zufall. Also ich hatte schon Interesse an komplexen Systemen und ich hatte ein bisschen mit Aeronautics, also mit Flugzeugen zu tun in Frankreich. Aber Raumfahrt war nur die logische Folge irgendwie.
Mhm. Mit welcher Ausbildung bist du da rangekommen?
Also ich bin Ingenieur von einem Grande École in Frankreich, also eine technische Hochschule, École Centrale de Paris, aber mein Fach war was ganz anderes, Bioengineering, hat das mit Leben zu tun und vielleicht bin ich zurückgekommen mit dem Mars heute. Das ist eine lange Geschichte.
Weil es da jetzt mittlerweile auch ums Leben geht, ja, das stimmt. Aber grundsätzlich kann man sozusagen auch mit so einer Vorbildung hier
die meisten Leute hier sind Ingenieur oder Techniker und haben Interesse an Informatik, Radio und natürlich Space, also Weltraum oder Flugzeuge. Ein paar wollten schon Astronaut werden und wollen es noch, aber ich glaube, das ist eine kleine Minderheit. Also es ist natürlich ein Traum von diesen Weltraumaktivitäten, aber nicht unbedingt. Es kommen auch Leute, die nur einfach für technische, komplexe Sachen interessiert sind oder wissenschaftliche Aspekte natürlich.
Hm. Ja, du bist ja auch ein schönes Beispiel eigentlich für die Internationalität dieses Standorts. Wenn man hier in der Kantine umherläuft, da wird jede Sprache gesprochen, hat man so den Eindruck. Und Englisch ist hier generell die Umgangssprache. Das ist auch so im täglichen Geschäft so, ne?
Ja, das ist die Arbeitssprache. Also offiziell bei der ESA muss man Englisch sprechen oder Französisch und am besten beides. Aber in der Praxis dann ist fast alles auf Englisch. In 20 Jahren habe ich nur ein oder zwei berufliche Meeting in Französisch gehalten. Es sei denn, mit französischen Kollegen in meinem Team spreche ich natürlich Französisch.
Ja klar, das ist ja auch selbstverständlich. Operations, darum soll es gehen, bezeichnet sozusagen all das, was dazugehört, um Satelliten in der Luft zu halten, beziehungsweise im Raum zu halten. Von Luft ist da ja nicht mehr so sehr viel übrig. Was umfasst denn das alles? Welche Bereiche?
Ja, das ja, das fängt an vielleicht mit einem Verständnis für die Mission, was man machen will und was man machen muss für unsere Kunden. Die Kunden sind, also für wissenschaftliche Missionen, die sind Wissenschaftler und sie haben so Instrumenten gebaut, die wir von der ESA auf unseren Plattformen, auf unseren Satelliten fliegen, um die Erde oder bis zu einem anderen Planeten. Und wir müssen ihre Bedürfnisse in Kauf nehmen und alles planen, damit die wissenschaftlichen Daten und so viel gute Daten wie möglich zurück zur Erde kommen und dann fließen übers Internet oder zu den Wissenschaftlern. Also das ist schon das Prinzip. Und von diesem Prinzip dann wird alles organisiert, damit alles reibungslos läuft.
Mhm. Wir hatten ja hier auch in der zweiten Ausgabe schon diesen Bereich Missionsplanung mehr in den Mittelpunkt gestellt. Da ging es vor allem sozusagen erstmal um the big picture, weite Strecken überbrücken, wo fliegt man wirklich konkret lang, wie nutzt man quasi die Dynamik der anderen Planeten, um die richtige Route zu finden, um das entsprechende Ziel dann auch zu erreichen. Aber wenn ich jetzt hier höre, Vorbereitung der Mission, dann ist es sozusagen die Vorbereitung der von all dem ab dem Start, was dann anfällt. Also die Übernahme der Daten und vor allem auch die Weiterleitung der Daten. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, man muss vorbereiten und dann laufen lassen einen Betrieb. Das ist wie eine kleine Firma, je nach der Mission, eine kleinere oder größere Firma. Und man hat für diesen Kunden sozusagen, für diesen Wissenschaftler, die Aufgabe, ihren Request zu verwirklichen, was sie wollen, wann und was sie beobachten wollen, ob das kompatibel ist mit dem Stand des Satelliten zu jeglichem Zeitpunkt ist und dann zu machen mit Befehle an den Satelliten und die Ergebnisse, also die Daten, zurückzubekommen auf der Erde und weiterzuleiten.
Wie früh ist man denn da eingebunden? Also wie viele Jahre vorher beginnt, vor dem Launch beginnt
also
sozusagen diese Arbeit?
Die Vorbereitung fängt schon ein paar Jahre vor dem Launch, in meinem Fall 4 Jahren, also je nachdem, 8 bis 3 Jahren vielleicht, je nach Komplexität der Mission und was zu machen ist. Aber 4, 5 Jahre ist typisch, wo ein Spacecraft Operations Manager genannt wird und der soll dann ein Team bauen, den Satelliten verstehen und denn der Satellit existiert noch nicht, der wird gerade gebaut von der Industrie. Und dieses Team muss bereit sein für den großen Tag, für das Launch natürlich und für alles, was danach kommt, also die Exploitation, das Betrieb.
Mhm. Space Operations Manager, das ist sozusagen dann derjenige, der die Vorbereitung leitet oder der dann auch das über die gesamte Zeit das Projekt leitet?
Also beides. Also der ist dann an Anfang so ein bisschen wie ein Pfadfinder, würde ich sagen. Der muss sich in dem Dschungel der Dokumente so sie klarkommen und zuerst Dokumente von der Industrie bekommen, die den Satelliten beschreiben, und auch wenn dieser Satellit noch nicht fertig ist. Der muss gucken, dass die Kontrollsysteme fertig sein werden für den Launchtag und der muss das natürlich testen mit Simulatoren und mit manchmal auch mit Daten von dem Satelliten, wenn der Satellit noch auf der Erde ist.
Mhm.
Aber das kann kein Mensch allein machen und deswegen braucht er ein Team mit verschiedenen Spezialisten für Onboard-Computer und für Strom und für thermische Sachen und so weiter und so fort. Und diese Leute lernen einen Teil des Satelliten kennen und die arbeiten auch an diesen verschiedenen Tests von dem sogenannten Ground Segment, also die verschiedenen Computers und Netzwerke, die wir hier benutzen, um die Befehle zu vorbereiten für den Satelliten und die Daten dann zu verarbeiten und weiterzuleiten, wenn sie irgendwo aus dem Satelliten kommen.
Ground Segment bezeichnet quasi die Infrastruktur hier am Boden bei der ESOC, die notwendig ist, um den Satelliten zu steuern, zu leiten, zu überwachen, genau. Daten runterzuladen. Also sozusagen alles, was hier vorgehalten wird, um das zu tun, ist das Ground Segment.
Ja, alles, was hier ist und alles auch, was in den Bodenstationen ist. Und diese Bodenstationen sind um die Erde und wir haben große Antennen, die für die planetarische Mission sind die größten Antennen von der ESA 35 Meter groß. Das ist wie Parabolschüssel für das Fernsehen, nur viel größer und viel akkurater, um einen Planet zu finden, der sehr, sehr weit ist zum Beispiel. Und wir haben auch ein 15-Meter-Netzwerk für die Missionen, die nicht so weit sind, also für die Mission um die Erde.
Wie viele 15 Meter und wie viele 35 Meter kommen da
zusammen? 35 Meter haben wir zwei und wir bauen ein drittes in Südamerika. Und warum haben wir zwei? Weil die Erde dreht sich um einen bestimmten Punkt im Himmel zu jeder Zeit hören zu können. Muss man eine Bodenstation, also in unserem Fall in Australien, in Europa hier und dann in Südamerika haben. Und dann werden alle Ecke des Himmels bedeckt.
Man braucht eigentlich drei.
Ja.
Das heißt, derzeit hat man eigentlich zu wenig.
Ja, aber dafür kriegen wir Hilfe von unseren Kollegen in Amerika. Die DSN, Deep Space Network von der NASA, die haben drei sogenannte Komplexe. Also das sind eigentlich ein Set von Bodenstationen, die in drei Orte der Welt sind. In Canberra haben sie mehrere Antennen, in Australien, in Robledo bei Madrid und in Goldstone in Kalifornien. Und natürlich, in unserem Fall bekommen wir mehr Hilfe vom Goldstone, weil wir haben noch keine amerikanische Antenne, aber die in Malargü in Argentinien ist für 2012 geplant und die Arbeiter haben schon angefangen.
Das heißt, dann ist das ESA-Netzwerk sozusagen erst komplett.
Genau.
Ah, ja. Aber genauso wird ja auch die ESA-Infrastruktur für Missionen der NASA bereitgestellt, wenn der Bedarf da ist.
Absolut, ja, ja. Das, wir machen auch mit den Agreements und wir können Missionen unterstützen, je nach Agreement. Und wir haben das schon gemacht, entweder für Launches oder für besondere Gelegenheiten, wie Ankunft an einem Planet zum Beispiel.
Ja, wenn man mal richtig viel Daten.
Ja.
Kapazität, Empfangskapazität.
Und wenn man.
Ausfallsicherheit.
Ja, nicht nur die Kapazität, auch man braucht hier für alles ein sogenanntes Backup. Also, ja. Wir haben von allem zwei für kritische Phasen. Und das heißt zwei Computer, zwei Bodenstationen in demselben Gebiet, etc., etc. Wenn es läuft für die Routine-Mission, dann können wir das Backup so entweder zurückgeben oder benutzen nur für Simulationen, je nachdem, weil es so weniger kostet. Ja. Aber für die kritischen Phasen, wie ein Launch oder Ankunft an einem Planeten, dann gibt's alles alles ist verdoppelt und ist in Warm Standby, das heißt, ist bereit anzuspringen, wenn das Hauptobjekt nicht funktioniert, oder Hauptantenne, Computer, alles.
Das gilt jetzt sowohl für die Bodenstationen,
ja,
als auch für das Ground Segment hier.
Ja, für die Computer, für die Netzwerke, alles ist verdoppelt. Und eigentlich, das ist ein Spiegelbild von den Satelliten. Weil an Bord des Satelliten ist auch alles oder fast alles verdoppelt. Nur die Antenne, die größte Antenne an einem Satelliten es ist nicht gleich für zwei, aber alle Computer, Netzwerke, Treibwerke, alles oder fast alles ist verdoppelt. Mhm. Warum? Weil wenn irgendwas kaputt geht, gibt es dann doch eine zweite Chance.
Ja, und, nachvollziehbar. Der Satellit ist meistens auch verdoppelt, also es gibt ja dann auch immer noch ein Modell, was dann auf dem Boden ist.
Ja, also das ist ein Entwicklungsprozess. Also man baut zuerst ein sogenanntes Engineering Model mit Komponenten, die nicht so hochwertig sind, wie die fliegen sollen, aber manchmal doch. Und so können die Ingenieure und Techniker sehen, ob alles zusammenpasst, ob alles zusammen funktioniert, also vom Platz her, von elektrischer Kompatibilität her und so weiter. Und dann, oder parallel schon, bauen sie das Flight Model, und Flight Model ist der Satellit, der fliegt. Mhm. Nur die Missionen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, die können sich das nicht leisten. Und das heißt, sie machen nur ein sogenanntes Proto-Flight Model. Und das ist ein Prototyp, das wird auf dem Boden so testiert und das wird ins All geschickt und das funktioniert auch.
Mhm. Aber das Engineering Model, das ist dann sozusagen auch sehr hilfreich, wenn man. Könnte mir vorstellen, wenn jetzt eine kritische Situation aufgetreten ist, irgendeine schwere Fehlfunktion und auch das Backup funktioniert nicht und man muss jetzt überlegen, wie man der Situation Herr wird, dass man dann am Engineering Model versucht, auf neue Ideen zu kommen?
Genau, du hast mich ins Herz getroffen. Weißt du, heute war ich ein bisschen spät, weil wir hatten ein Problem, ein kleines Problem von dem Speicher, von dem Mass Memory an Bord Mars Express und nichts Schlimmes, aber wir wollen was machen und wir möchten natürlich das zuerst testen auf dem Boden. Aber Mars Express ist so ein Proto-Flight-Modell. Es gibt kein Engineering-Modell auf dem Boden. Ja. Also wir müssen uns wagen, die Recovery-Procedure, die wir in ein paar Tage benutzen werden. Wir müssen das auf dem echten Satelliten am Mars machen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Unsere Kollegen von Rosetta, die haben hier in der ESOC ein Engineering Model, der elektrisch ganz genau ist, so wie der Rosetta, der fliegt. Und wenn sie dasselbe Problem hätten, könnten sie das schon hier machen, auf der Erde, und das wäre schöner.
Hm. Mars Express, wie der Name schon sagt, das ist ja, das Äquivalent zur Erdbeobachtung, das ist die Marsbeobachtung, die Mission, die versucht, den Mars zu kartografieren, beziehungsweise das auch schon seit einiger Zeit sehr erfolgreich tut. Rosetta hatten wir hier auch in den Gesprächen schon angesprochen, insbesondere bei der Missionsplanung. Das ist halt die Raumsonde, die sich auf die Spur der Asteroiden macht. Bevor wir vielleicht nochmal auch ein bisschen detaillierter bei Mars Express einsteigen, würde ich gerne noch einen kurzen Moment auf dem Boden bleiben und vor allem auch uns mal so langsam rantasten an den Moment, wo es dann wirklich auch in die heiße Phase eintritt und wo das Projekt eigentlich auch wirklich beginnt. Ich meine, wir haben jetzt gehört, es gibt eine Vorbereitungsphase. Das ist ja auch selbstverständlich, man muss es irgendwie planen, man muss vor allem mit den Kunden, den anderen Wissenschaftlern vorher schon abstimmen, wie es denn dann eben alles laufen soll, weil die ja auch in der Lage sein müssen, die Daten dann entsprechend zu übernehmen. Mit wie viel anderen, also Gruppen, Kunden, Wissenschaftlern hat man es denn so üblicherweise zu tun? Wie muss man sich das vorstellen? Sind das 3 oder 4 oder 5 oder 50 oder 100? Wie viele Leute, mit wie vielen Leuten muss man da quasi eine Schnittstelle aufbauen?
Okay, die Wissenschaftler sind zum Glück nicht nur direkt zu uns im Kontakt, aber über so ein Project Scientist, also ein Leiter der wissenschaftlichen Gruppe. Und wir haben Meetings regelmäßig vor und nach dem Launch ins All. Aber das ist ja konzeptuell eine Gruppe, aber jeder Instrument hat seine Schwierigkeiten oder seine Eigenschaften. An Bord eines typischen Satelliten sind das 2 bis 10 Instrumente, also typisch 5, 6. Und man hat Kontakte zu allen Leuten in dieser Gruppe und die Kontakte können sehr gut sein, aber am Anfang ist jeder Anfang ist schwierig. Also das muss man doch auch zusammen mitregeln und man findet Kompromisse.
Das heißt, das Ganze ist auch beileibe nicht nur eine technische Aufgabe, und wissenschaftliche Aufgabe, sondern man muss auch eine ganze Menge soziale Aktivität entfalten, um so ein Projekt zusammenzuhalten.
Ja, ein bisschen schon, ja. Aber es ist auch das eine sehr interessante Seite des, der Arbeit, ja. Mhm. Man kann nicht sagen, ja, ich bleibe in meinem Büro und lese durch alle Dokumente, bis ich den Satelliten völlig verstehe und dann wird alles reibungslos funktionieren. Das geht nicht. Das geht nicht mit den Kunden, also den Wissenschaftlern. Das geht auch nicht mit dem Team, die Teammitglieder, weil man muss auch mit Leuten reden. Und besonders in unserer Umgebung hat man auch zu tun, nicht nur mit Stress von diesen einmaligen Ereignissen, wie ein Launch to Mars hat die ESA gemacht 2003 und wird wieder machen 2016 hoffentlich, aber das passiert in einem beruflichen Leben einmal oder zweimal. Ja. Und für die Wissenschaftler, das ist auch so. Also das ist auch sehr, 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 sehr gestresst. Und ja, man hat mit Problemen aller Art zu tun und man muss doch damit leben und manchmal auch zu sehr ungünstigen Zeit. Wir landen oder wir starten ins All am Tag, wo die Flugdynamik das will und braucht. Nicht ja. An dem Tag, wo es für uns bequem ist.
Ja. Ja, da ist man dann sozusagen auch ganz nur ein kleiner Teil des Universums und muss den Naturgesetzen auch gehorchen.
Wenn ja, man das entsprechend und die Sozialgesetze zieht. Auch, ja.
Ja. Ja, wenn man jetzt mal schaut, was jetzt nötig ist, also was ich verstanden habe, ist es ganz klar, man muss sich natürlich ein Team zusammensuchen, man muss sich die richtigen Leute suchen. Das dauert wahrscheinlich eine Weile. Und man muss vor allem eben mit allen beteiligten Projektpartnern da zusammenarbeiten und sich über Prozeduren, Datenformate etc. einigen. Wenn das jetzt alles getan ist und wenn der Launch Day näher rückt, was hat sich dann am Ende alles an konkreter Infrastruktur hier zusammengefunden? Also, wenn ich es richtig verstehe, es gibt für jede Mission hier einen eigenen Kontrollraum, beziehungsweise den gibt es dann auch doppelt?
Also fast. Also es gibt für den Launch gibt es einen Hauptkontrollraum und das wird von allen Missionen benutzt, weil Launches gibt es nur so ein paar Mal im Jahr. Das kann man so regeln. Obwohl es gibt auch einen Backup-Hauptkontrollraum, der so viel kleiner ist, aber man könnte prinzipiell von hier aus zwei Launches gleichzeitig machen und die neue oder zukünftige Hauptkontrollraum wird auch so arrangiert, dass man mehrere Satelliten gleichzeitig starten kann.
Also es wird gerade ein neuer gebaut.
Ja, das jetzt wird ein neuer. Aber man hat das schon gemacht mit den Clusters, also mit Cluster 1, das waren vier gleichzeitig. Leider gab es ein Raketenproblem, die sind verloren gegangen, aber mit Cluster 2, vier Jahre später, das war zwei gleichzeitig. Und mit Herschel Planck letztes Jahr, das waren auch zwei gleichzeitig. Also das können wir schon machen.
Ah ja.
Und zwei, die verwandt sind. Aber wir haben auch einen anderen Hauptkontrollraum. Also wir könnten auch prinzipiell zwei völlig unterschiedliche Missionen gleichzeitig starten.
Was ist in diesem Kontrollraum für den Launch alles zusammen?
Im Kontrollraum sieht man Computer, sie sind wie man zu dem Satelliten sprechen kann und wie man die Daten empfängt und dekodiert und liest und versteht und darstellt mit Grafiken und so weiter. Und Kommunikation, also Netzwerke zu den Bodenstationen und auch Voice Communications mit den sogenannten Loops, also so direkte Kontakt mit. Das ist kein Telefon, das ist so eine das sind private Linien, die zu den Bodenstationen mit den Bodenstationen verbinden. Und so kann man sich vorstellen, das ist wie ein Terminal oder wie in einem Flughafen irgendwie. Aber in diesem Raum, außer was am wichtigsten ist, das sind nicht nur die Computer, es sind auch die Menschen. Und die Menschen werden streng organisiert, besonders für die Launch-Perioden. Also es gibt nicht nur der Spacecraft Operations Manager, der eine besondere Rolle hat. Es ist auch ein Flugdirektor, der ist der große Boss in den Raum. Es ist ein Bodenstation-Kontaktperson, der direkt mit den Bodenstationen spricht, und die verschiedenen Ingenieure, die haben auch ihre eigene Rolle und die müssen und sollen auf einen besonderen Gebiet sich konzentrieren. Die dürfen auch mithelfen auf anderen Problemen, aber jeder hat eine sehr, sehr strikt definierte Rolle am Anfang an. Und das wird natürlich, das kommt nicht von selbst, das wird geübt, die letzten 6 Monaten vor dem Launch in einem Simulation-Programm. Also wir machen 2-mal in der Woche eine Simulation, wo jeder spielt seine eigene Rolle. Mhm. Das kann man eher zum Theater vergleichen. Man muss einfach viele Proben machen, bis es alles reibungslos funktioniert.
Und das macht man auch in dem Raum?
Das macht man schon in den Raum, also nicht mit der Kleidung von dem Tag, aber fast. Und auch mit Helm und Mikrofon und auch mit den Prozeduren, die sehr oft noch nicht perfekt sind, aber die werden auch so in den letzten paar Monaten so verbessert von diesem Simulation. Und hinter die Computerbildschirme ist kein Satelliten, aber ein Simulator. Und ein Simulations Officer, also eine Person, die entscheidet, ob heute alles normal ist oder ob heute eine Panne kommt. Und alles, also wenn es am Anfang ist, das alles
normal. Ohne das jemandem zu sagen.
Ja, genau. Und in jedem Fall dürfen wir nicht wissen im Voraus, welche Panne es sein soll. Und wir üben eigentlich, das ist alles auch verdoppelt, 2 Teams, Team A und also Team A und Team B. Und also wenn Team A eine Simulation hat, darf Team B gute oder schlechte Rate an den Simulations Officer geben, damit die andere Probleme, also schlimme Probleme erfahren dürfen.
Das heißt, das Team für den Launch Day wird auch doppelt ausgelegt?
Ja, weil wir für ein paar Tage 24 Stunden am Tag arbeiten müssen. Kein Mensch macht das, aber 2 Teams zu 12 Stunden für jedes Team.
Mhm. Und es kann natürlich auch mal jemand krank werden.
Ja, also wir haben auch ein bisschen, aber krank werden ist nicht angesagt. man hat auch gehört von Special Operations Manager, die verboten haben, ihre Leute Ski zu fahren, zum Beispiel ein paar Monate vor dem Launch.
Ja.
Aber man kann auch in der eigenen Küche so einfach rutschen.
Ja, klar.
Und das ist auch passiert und das war auch lustig.
Okay, alles doppelt. Das heißt, bevor es wirklich zum Launch Day kommt, ist im Prinzip der Launch in diesem Kontrollraum mehrere Male über einen Zeitraum von mehreren Monaten, mehr oder weniger genauso, wie er dann abläuft, komplett simuliert worden mit unterschiedlichen
Fehlerereignissen
oder auch mal mit gar keinem.
Ja, ganz genau. Also wenn es kommt zu dem echten Tag, prinzipiell soll alles sein, wie es war bei dem Simulator. Und eigentlich in meinem Fall, also für Mars Express, das war so. Also um den Zeitpunkt 19.45 Uhr waren da die Daten genau, wie sie waren auf dem Simulator, und der Satellit war in seinem eigenen Separation Sequence, wie er sich von der Rakete abhängt sozusagen. Der war genau zu dem Punkt, wo wir ihn erwarten hatten.
Ja, vielleicht kommen wir dann mal so langsam in diese Richtung. Wir hatten ja hier im letzten Gespräch uns ausführlich darüber unterhalten, was sozusagen jetzt raketentechnisch erforderlich ist, um die Nutzlast überhaupt erstmal abzusetzen. Aber das ist ja dann auch sozusagen der Zeitpunkt, wo das eigentliche Betreuungsteam, das eigentliche Operations-Team übernimmt.
Ja.
Oder ist der Satellit vorher schon in irgendeiner Form verbunden?
Wir, für die letzten paar Stunden vor dem Launch bekommt man generell Telemetrie, also Daten von den Satelliten über die Bodennetzwerke. Und man kann so prüfen, dass alles gut läuft, aber wir haben dafür keinen Einfluss darauf. Das geht einfach, wie es gehen soll. Die Raketenleute sind und die Leute von dem Projekt, also die Leute, die den Satelliten gebaut haben und von der Industrie haben ihre Leute bei dem Launch Site, also entweder in Kourou oder Baikonur und so weiter. Und diese Leute könnten prinzipiell sagen, oh, irgendwas ist falsch, wir müssen bis morgen warten. Aber das, also in dieser Launchphase, das kommt alles von den Raketenleuten. Und wenn ein Launch verschoben wird, das ist, weil ein kleines Fehler aus dem Computer von der Rakete kommt. Nicht generell kein richtiges Fehler, aber man will sicher sein, weil Rakete, das kann man nur einmal probieren. Ja. Man kann eine Rakete nicht probieren.
Nee, man hat nur einen Schuss frei, ja. Ja, das stimmt.
Also,
aber in dem Moment, wo dann die Rakete tatsächlich auf dem Launchpad steht und ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt es dann auch keine Kommunikation mehr mit dem Satelliten.
Ja, also je nachdem, wenn diesem Umbilical, also diese Schnur, sagen wir mal, kaputt geht, aber prinzipiell bis zum Launch.
Welche Schnur ist das?
Also so eine elektrische Verbindung.
Ach so, ja.
Zu dem Satelliten, das könnte prinzipiell bis sehr kurz vor dem Launch noch, also vielleicht eine Stunde oder so, kann man noch Telemetrie empfangen. Und ja, dann ist natürlich so ein Blackout, was sehr wichtig ist für die Raketenleute, ist für uns auch sehr wichtig, aber ja, wir nach dem Launch ist generell so ein kleines Fest oder ein kleines was zum Essen in der Kantine und man muss ja so schön fit sein, für wenn unsere Arbeit anfängt. Das ist so ungefähr eine Stunde bis zwei Stunden, je nach dem Launch und Umlaufbahn. Wenn der Satelliten wird von dem Rakete abgetrennt und dann müssen wir einspringen und prüfen, dass alles läuft wie geplant. Alles ist am Anfang automatisch, aber falls irgendwas sich nicht gut funktioniert hat, dann können wir auch Befehle schicken, sobald der Satelliten von der Rakete abgetrennt ist. Zum Beispiel, wenn die Solargeneratoren, diese Solarpanels, sich nicht richtig ausgeklappt haben, dann können wir das wieder probieren mit Kommandos, mit Befehlen. Mhm. Das haben wir, das wird sehr, sehr oft in Simulationen geübt, weil es ist natürlich lebenswichtig für den Satelliten.
Klar. Ohne
Solargenerator, kein Strom, keine Mission, tschüss.
Ja.
aber okay, das sind auch sehr einfache Systeme, das funktioniert normalerweise.
Ja. Aber vielleicht nochmal kurz, um kurz nochmal bei dem Launch zu bleiben. Das heißt, Rakete startet, erste Stufe verbrennt, dann startet die Oberstufe, die ja den Satellit dann eigentlich überhaupt erst in den interessanten Bereich bringt. Und jetzt hängt es natürlich sehr davon ab, von was für einer Mission wir hier reden, ob das jetzt Erdbeobachtung ist oder ob man eben tatsächlich eine Mission hat, wo es darum geht, die Erde zu verlassen. Mhm. Aber irgendwann geht ja sozusagen der Deckel auf, also die eigentliche Umhüllung wird abgesprengt, dann liegt der Satellit quasi nackt vorne an, wird aber noch ein bisschen rausgeschoben. Ab wann übernimmt man denn, also ab wann fängt, wann wird dieser Satellit aktiviert, wodurch wird er überhaupt aktiviert? Wann hört man das erste Mal was?
Also aktiviert, es passiert schon was. Also die sogenannte Separation Sequence hat mehrere Stufen und die funktionieren schon automatisch, ohne Bodenaktion. Und wenn die Abtrennung von der letzten Stufe passiert, da werden die Radio eingeschaltet und wir empfangen einfach das Signal und können die Telemetrie checken.
Läuft der Satellit schon die ganze Zeit während des Launches oder ist der tatsächlich in so einem, wird er erst eingeschaltet, wenn er oben ist?
Der ist eingeschaltet vor dem Launch und er läuft auf Batteries in einem so Standby-Modus. Das sind nur so Konnektoren, die von ihren Abtrennung dann auslösen die Weiterfolge von dieser Separation Sequence. Mhm.
Das heißt, er geht mit der Separation Sequence geht der Satellit aus diesem Standby-Modus heraus.
Ja,
fängt er sofort an, erstmal zu funken.
Erstmal wahrscheinlich die Strom zu generieren, also erstmal die Solargeneratoren auszufalten.
Ach so, das muss zuerst erfolgen.
Ja.
Und bevor man überhaupt irgendwie Funkkontakt hat.
Ja, weil man braucht und dann wird Funkkontakt etabliert und das sieht man.
Aber wenn man wenn man mit dem Satelliten reden muss, um ihm dabei zu helfen, die Dinge auszuklappen, dann muss er auch schon Funk.
Das wird, also ich weiß nicht mehr, in welche Ordnung das war, aber das ist ja sehr kurz danach oder davor.
Okay, aber er könnte sozusagen auch erstmal ohne Solarstrom auf jeden Fall noch mit den Batterien noch eine Weile funken.
Ja.
Okay. Dann sind die Solarpaneele ausgeklappt und dann geht es richtig los. Und die ganze Kommunikation geht jetzt über diese großen Bodenstationen.
Ja. Und dann sollen wir...
Also was hat das so für Laufzeiten? Also wie viel Verzögerung ist jetzt bei der Kommunikation mit dem Satelliten? Wie schnell erreichen Informationen vom Satelliten das Kontrollzentrum und wie schnell gehen Kommandos dahin?
Am Anfang, das ist eine Sekunde, weil der Satellit gar nicht weit ist und die Bodenkontakte, die laufen so fast instant. Also
ja, aber wie die Verbindung zu den Bodenstationen, was für Wege nimmt das?
Das nur eine Fraktion einer Sekunde, das ist nichts.
Ja, aber ich meine, wie sind die miteinander verbunden? Wie ist man mit diesen Bodenstationen tatsächlich verbunden?
Mit Leased Lines, mit Verbindungen, mit privaten Verbindungen. Man zahlt dafür, das ist nicht mit Internet natürlich.
Ja.
Das kostet was, aber da haben wir hier so ein, also nicht nur ein Kontrollzentrum, aber ein Netzwerkzentrum und dafür sind WAN, also Wide Area Networks Connections, gebaut und das hat sich auch sehr viel verbessert in den letzten paar Jahren. Jetzt benutzen wir 1,5 Megabits pro Sekunde oder 3 Megabits pro Sekunde Verbindungen.
Also das sind in der Regel Seekabel wahrscheinlich.
Ja. Mhm. Ja. Und also auf diese Kabel gibt es auch Maintenance, aber das wird von dem Provider gemacht. Und das ist sehr selten, es ist auch passiert letztlich, dass ein Provider, der sollte was unter dem Meer doch ändern oder arbeiten. Irgendwas war falsch und der hatte so Downtime. Das passiert, aber sehr selten. Also sie haben auch sehr viel Redundancy, sehr viel Backup, sonst würde keine interkontinentale Kommunikation funktionieren.
Ja, aber es gibt jetzt keine Funkverbindung zu der Bodenstation, sondern man basiert ausschließlich auf Erdleitung oder Seekabeln.
Ja, es gab ein paar Ausnahmen, aber für unsere normale Mission, das ist so mit Kabeln. Ja.
Okay. So, das heißt, man kann jetzt relativ fix und schnell mit dem Satelliten reden. Der klappt jetzt seine Sonnenflügel aus und hat dann auch sofort den Strom, den er braucht.
Mhm.
Jetzt ist er ja noch nicht unbedingt da, wo er hin muss.
Nee, und er ist gar nicht so befahrbar. Also der ist noch nicht fertig. Man muss jetzt ein paar Stufen mehr machen, wo der Boden, also wir, was zu tun haben. Der Satelliten zum Beispiel, der hat sogenannte Reaction Wheels und am Anfang sind sie einfach aus und der wird ausgerichtet nur mit kleinen Treibraketen, die Thrusters. Also man muss einfach diese Reaction Wheels benutzen, prüfen und dann die werden die
Reaction Wheels, Räder.
Ja, Räder. Das sind Räder. Schwere Räder, die sind in dem Satelliten.
Ja.
Und wenn man an diesen Rädern Strom gibt, die drehen sich schneller und der Satelliten dreht sich in die andere Richtung.
Ah.
Ja, Konservation des, wie heißt das?
Momentums.
Mhm. Ja.
Ah, das heißt, damit kann der sozusagen sich drehen und wenden.
Sich drehen und wenden Richtung Erde oder danach Richtung Ziel, was es beobachtet muss. Und das will man nicht mit auch ganz kleinen Triebraketen machen, weil das kostet Treibstoff. Und Treibstoff kann man nicht ersetzen, nicht nachtanken. Ja. Im All ist von der Tankstelle ein permanenter Streik. Ne? Also man muss nur erneuerbare Energie benutzen, und zwar Strom von den Solargeneratoren, und deswegen hat man diese Räder.
Mhm. Verstehe. Jetzt ist es natürlich ein großer Unterschied, je nachdem, was für eine Mission überhaupt gefahren wird. In welche Arten von Missionen werden denn jetzt grundsätzlich erstmal unterschieden? Was gibt's denn da so für Familien?
Also bei uns, also bei der ESA, macht man prinzipiell nur neue Missionen. Also wir sind so auch Pfadfinder für neue Technologie, neue Ziele und so weiter. Und wir haben hier drei Familien von Missionen: Erdbeobachtung, wie Wettersatelliten oder Klimaforschung und so weiter. Mhm. Und auch Sicherheit, aber das ist eine nächste Stufe. Also das ist die erste Familie. Zweite Familie ist Astronomie. Also warum Teleskopen im All fliegen? Weil über die Atmosphäre kriegt man andere Teile des Spektrums, das man auf der Erde durch die Atmosphäre nicht empfangen kann.
Also wie zum Beispiel Hubble Herschel-Planck.
Herschel-Planck und so weiter, oder XMM im X-Ray-Bereich, Herschel im Infrarot, Hubble meistens in Invisible, und Hubble ist eine Kooperation, aber ja, amerikanische Satelliten, aber wir haben auch einen Gamma-Ray-Satelliten integral. Das sind die astronomischen Missionen, und die gucken in Richtung der Sterne. Und wir machen auch Astrometrie-Missionen, also die Sterne einfach messen und wo sie sind und wie viel sie sind. Und die nächste heißt Gaia und soll sehr, sehr akkurat sein, aber soll in 2 Jahren ins All gestartet werden. Und die dritte Familie, woher ich komme, ist die planetarische oder interplanetarische Familie mit Missionen zu Planeten wie Venus Express und Mars Express und Missionen zu einem Asteroiden und Kometen wie Rosetta.
Was meinst du mit woher ich komme? Bist du doch nicht aus Frankreich, sondern
Planeten? Manchmal fragen die Leute, auf welchem Planeten wohnst du denn? Ja. Mein Gedanken bin ich manchmal sehr weit von hier, ja, aber ganz normal hier. Bodenständig muss man bei den Operationen sein. Also die Idee von Rocket Scientists und von Leuten, die immer den Kopf in den Sternen haben, das braucht man, und die sind wahrscheinlich eher auf der wissenschaftlichen Seite, aber die Leute, die hier arbeiten in der Operations, die sind sehr, würde ich schätzen, sehr alle, sehr bodenständig, sehr, sehr, sehr praktisch, sehr rationell, und das braucht man für unsere Arbeit. Und die Leute, die mehr so konzeptuell sind, mehr so Träume vielleicht sind, ich glaube, die würden sich hier langweilen.
Ja, es sind unterschiedliche Fähigkeiten, die man natürlich haben muss, nicht? Auf der einen Seite braucht man Leute, die sich einfach auch mal verrückte Wege und neue Ansätze ausdenken. Auf der anderen Seite braucht man Leute, die einfach auch mit den harten Realitäten klarkommen.
Ja. Und weil, wenn man einen Befehl zu dem Satelliten geschickt hat, das war's. Man kann nichts ändern. Das Kommando fliegt. Man kann es nicht überholen, zurückkriegen, das war's. Also deswegen ist es hier sehr wichtig, dass die Leute, die Operationen machen, sehr praktisch und irgendwie einfach sind.
Ja, eine dieser interplanetarischen Missionen haben wir ja schon erwähnt. Das ist Mars Express, auch eines der bekannteren Projekte, wie natürlich immer die interplanetaren Sachen natürlich sehr viel mehr Aufmerksamkeit erzeugen, aber nicht unangemessen, das hier zu erwähnen, weil du bist ja auch unter anderem auch für Mars Express zuständig.
Ja.
Was ist da genau deine Rolle?
Also Space Craft Operations Manager, also jetzt bin ich ja Betriebsmanager, so sagen wir mal, von diesem kleinen Einheit von Leuten, die die Planung, die wissenschaftliche Planung von dem Wissenschaftszentrum bekommen, alles zusammen zusammenbringen mit den Möglichkeiten des Satelliten und sagen, ja, das können wir machen, das können wir nicht, bitte ein bisschen weniger Strom fordern und so weiter. Und dann, das passiert so ein paar Wochen vor dem geplanten Aktivität und dann ein paar Tage vor dieser Beobachtung, dann werden die Kommandos hochgeschickt, also zum Mars, und dann bekommt man die Daten ein paar Stunden oder Tage nach der Beobachtung. Und man muss auch ständig natürlich überprüfen, dass der Satelliten macht, was er machen sollte, dass kein Fehler angetreten ist und so weiter.
Das ist ja dann schon sozusagen, das ist ja dann schon so Teil 2. Ich meine, bisher waren wir ja jetzt gerade mal so beim Launch. Mhm. Das Ding ist ja sozusagen noch gar nicht auf dem richtigen Weg. Wenn wir uns jetzt vielleicht mal an diesem Beispiel von Mars Express festklammern und nochmal kurz zurückgehen auf diesen Moment, wo Satellit ist an der Stelle gar nicht die richtige Bezeichnung, Raumsonde. Ja, andererseits wird er ja wieder zum Satelliten, weil er ja die, wie nennt man dann das Objekt, wenn es sozusagen Raumsonde und Satellit in einem ist?
Ja, Raumsonde
wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, wovon spricht man?
Hier sagt man Satelliten, also umgänglich, und Vaisseau Spatial, Space Vehicle, so.
Raumschiff.
Das ist ein Raumschiff.
Ja, das stimmt.
Ein kleines schwarzes Raumschiff.
Okay, ja. Nennen wir es Raumschiff. Also, jetzt ist das Ding ausgesetzt worden, Solarpaneele ausgeklappt, Strom ist da, alles super, Bodenstation funkt und die Seekabel liegen auch alle noch an der richtigen Stelle. Das ist ja so der kritische Moment, der eigentlich schon mal über einen ganz wichtigen Punkt, nämlich den Start, weitgehend entscheidet, oder? Ist das nicht so? Ich hatte hier die Gelegenheit, den Start von dem Kryosat 2 mitzubekommen und so meinen Blick ins Kontrollzentrum. Der eigentliche Start sozusagen hat hier noch keinen interessiert, aber erst in dem Moment, als man dann eben auch wirklich das Signal empfangen hat, war natürlich großes Aufatmen. Das ist natürlich jetzt beim Kryosat nochmal eine besondere Geschichte, weil ja eben es einen ersten gab, der eben durch einen Systemfehler da erst gar nicht in den Orbit gekommen ist. Aber das war dann sozusagen so der große Moment der Erleichterung. Ist das dann schon, ist das immer so?
Ja, also in meinem Fall, das war so, weil also wenn ich so ganz zu dem vorgesehenen Zeitpunkt die Telemetrie gesehen habe, also so 3 Sekunden dann nach dem vorgesehenen Punkt, dann habe ich einfach gesagt, I can't believe it, ich kann es nicht glauben. Das war einfach da. Das war einfach da. Ja, das war eine große Erleichterung, dass es so pünktlich war und dass alles schon bei dem richtigen Etappe in der Separation Sequence war und dass alles klappte.
Das heißt, die große Erleichterung kommt eigentlich ganz zum Anfang, wo die Arbeit erst losgeht, weil dann geht es ja erst los.
Ja, und dann geht die Arbeit los und dann nach ein paar Stunden oder Tage, dann ist vielleicht man nicht so erleichtert. Also je nachdem, weil das zweite Tag, also in der Fall eines planetarischen Mission, das ist nicht, wie es passiert an dem Planeten. Das ist, wie man geht oder fegt oder fliegt von der Erde bis zu dem Planeten. Und das kann sehr schwierig sein. Also Umlaufbahn ist natürlich bekannt und Manövern muss man machen und gehen prinzipiell ziemlich gut. Aber diese ersten 7 Monate im All, wo jeder Tag der Satelliten weiter von der Erde ist und die Zeiten für die Kommunikation größer werden, das kann sehr, sehr stressig sein. Besonders bei der ersten Sonde einer Familie. Und das war der Fall für Mars Express. Der war der erste seiner Reihenfolge. Und die Leute auf dem Boden hatten gut gearbeitet, aber das wurde natürlich keine ähnliche Sonde wurde mal geflogen.
Was war jetzt so anders an der Sonde?
Das war eigentlich die erste interplanetarische Mission der ESA. Mhm. Und das war ein Design, ein wiederbenutztes Design von Rosetta. Und am Anfang sollte Rosetta früher fliegen als Mars Express. Und dann Anfang 2003 hätte Rosetta fliegen sollen und Mars Express Juni 2003. Aber Ende 2002 ist ein Problem auf Ariane 5, Trägerrakete für Rosetta, in der stärksten Variante gefunden worden. Und sie haben gesagt, nee, wir können nicht so früh Rosetta ins All. Wir trauen uns nicht. Und dann Mars Express, der kleine Bruder oder die kleine Schwester war plötzlich
vorne.
Und war auch gemacht worden ziemlich schnell, wie vorher gesagt, ohne Engineering Model, mit viel, viel weniger Geld als Rosetta, weil bei uns gibt es auch andere Familien, die Cornerstones Mission, die große und die Middle Class und auch die Flexi Missionen wie Mars Express. Wenig Geld und große Ambitionen. Das geht. Aber am Anfang war das ziemlich schwer und dann haben wir in All doch Teething Problems, also Probleme der Kindheit eines Systems erfahren müssen. Ein paar Sachen waren einfach nicht genug oder lang genug getestet worden auf dem Boden.
Was denn zum Beispiel?
Zum Beispiel diese Speicher, diese Mass Memory hatten am Anfang ziemlich viele Probleme und nach mehreren neuen Software-Versionen, weil wenn irgendwas fliegt, das Einzige, das geändert werden kann, ist die Software, dann hat es endlich gut funktioniert, aber das hat ein paar Monate gedauert, bis die richtigen, alle Fehler gefunden worden sind und so weiter. Mhm. Was am Anfang, also jetzt ein paar Stunden nach dem Launch, gar nicht funktioniert hat, sind die Star Trackers. Star Trackers sind diese Kamera, die Sternen zu den Sternen gucken und die Konstellationen erkennen und dann wissen sie, in welche Richtung der Satelliten sich befindet.
So wie das im Prinzip die Seefahrer früher mit dem Sextanten gemacht haben.
Genau, das ist der Sextant an Bord Mars Express und seinen Computer und das funktioniert ganz gut. Aber was natürlich muss man nicht in Richtung der Sonne gucken und das war auch gut vorgesehen. Aber am Anfang wollten wir haben alles verdoppelt, beide Star Tracker, die wollten keine Sterne, keine Konstellation erkennen. Und die Ursache war wahrscheinlich, dass doch von der Sonne, der weit weg war, 60 Grad oder so, eine kleine Reflexion durch die Sonnenschutz doch zu der Optik gehen könnte. Mhm. Und da war der Star Tracker blind. Und was haben die Leute von der Industrie gedacht? Ja, wenn wir diese Parasitenlicht so ausblenden, dann kann der Star Tracker wieder funktionieren. Und das haben sie gemacht mit so einem Patch, also eine kleine Softwarekomponent. Das haben wir zu dem Satelliten geschickt und wir haben das genannt die Sonnenbrille-Software. Weil das macht wenn du dein Auto fährst mit in die Richtung Sonne, dann ist es besser, dass du Sonnenbrille hast, weil die Dinge siehst du ein bisschen weniger gut, aber trotzdem besser als ohne Sonnenbrille. Mhm. Und genau das haben wir hochgeladen und das hat funktioniert. Und das ohne Star Tracker ist ein Satelliten blind. Der muss wissen, in welche Richtung er guckt. Besonders wenn er sehr weit von der Erde ist, weil von Mars ausgesehen, die Erde ist ein kleiner blauer Punkt. Sehr, sehr klein. Es gibt keinen Sensor für die Erde, wenn man 400 Millionen Kilometer ist. Die Erde ist ein Punkt wie alle anderen Punkte. Wenn man in der Erdumlaufbahn ist, ja, kann man so Earth Sensors, also Erdesensoren, haben an Bord. Aber soweit, die helfen nicht. Man kann nur die Sonne erkennen und sonst Sterne.
Mhm. Und in der Umlaufbahn gibt es einen Erdsensor?
Für die Satelliten, die um die Erde sind, ja, das können sie haben, das hilft. Die Erde ist ein großes Ding da unten und ziemlich warm.
Ja, aber ach so, von der Wärme her, ja, von der, also ein Wärmesensor, ja, ist das, ja, sozusagen, ja. Verstehe. Ja, okay, das hilft natürlich bei den großen Abständen nicht viel. Ne?
Nee.
Jetzt muss ich aber doch nochmal kurz zurück zu dem Launch. Also wie bringt man denn jetzt diesen Satelliten überhaupt erstmal auf den Weg? Also die Rakete, also würde der Satellit nichts tun, dann würde er ja irgendwann vielleicht einfach wieder runterfallen. Also er muss sich quasi aus eigener Kraft dann noch dem...
Ja, also die dritte Stufe von dieser Rakete, das hieß, also Mars Express wurde mit einem Soyuz-Rakete gestartet, mhm, aber da war eine dritte oder vierte Etage, das heißt Fregat, und dieser Fregat hat uns auf die richtige Umlaufbahn gebracht, Richtung Mars. Also der Mars Express war noch auf diesem Modul, war einmal um die Erde und zum richtigen Zeitpunkt Richtung Mars, oder eher Richtung, wo Mars sein werde in 7 Monaten, hat der Fregat wieder funktioniert und uns so aus der
den
Erde...
Den letzten Stoß gegeben, ja, und dann hat man, ja, das Erdschwerefeld sozusagen, ja, verlassen. Ja.
Aber nicht direkt zu dem Punkt, wo der Mars sein soll, nur ein Millionen Kilometer entfernt von diesem Punkt. Weißt du warum?
Nee.
Wegen Planetary Protection. Wir müssen auch die anderen Planeten beschützen von unserem Schrott. Falls wir die Kontrolle über Mars Express verloren hätten, es kann passieren, dass ein Satelliten so blind und taub wird, ne? Ja. Dann sollte er nicht auf den Mars crashen. Da sollte einfach vorbeifliegen,
yeah,
und ins All sich verlieren. Deswegen darf man nicht direkt zu einem Planet ins All starten, nur ein bisschen daneben.
In etwa in die richtige,
ja,
Richtung.
Und dann mit dem Treibstoff und mit dem Treibrakete an Bord des Satelliten so eine kleine Korrektur machen, ziemlich früh, damit es wenig Treibstoff kostet, aber auch ziemlich spät, damit man sicher ist, dass man danach den Satelliten nicht verliert.
Ah ja, verstehe. Und wann wurde denn diese Maßnahme gemacht ungefähr?
Also die letzte, das waren so die letzten paar Wochen vor der Ankunft. Und eigentlich...
Also es gab mehrere Korrekturen.
Ja, es gab mehrere Korrekturen in den 7 Monaten. Und die vorletzte war also ein paar Wochen vor der Ankunft von Mars.
Mhm.
Und eigentlich, das war nicht zu dem Punkt, wo wir in Mars-Umlaufbahn gehen sollten, aber das war, wo der Lander, weil wir hatten auch einen Lander, auf dem Mars landen sollte. Das heißt, für eine Weile waren wir doch auf einem Crashkurs in Richtung Mars. Und in den letzten paar Tagen vor der Ankunft an Mars haben wir dieses Lander abtrennen müssen von Mars Express und dann den Mars Express wieder aus diesem Crashkurs wegnehmen, damit er zu diesem Punkt in der Nähe von Mars, ein paar hundert Kilometer höher als die Oberfläche, aber nicht auf dem Mars, so vorbeifliegen könnte. Und an diesem Punkt haben wir gebremst, damit der Planet den Satelliten so fängt.
Vielleicht sollte man nochmal kurz zusammenfassen, was die Mars-Express-Mission ursprünglich alles für Ziele hatte. Also es bestand aus zwei Teilen.
Ja.
Einem Hauptteil, der später eben als Satellit um den Mars herum herumfliegt und dort eben Aufnahmen macht, eine Beobachtung, mhm, macht. Das hat ja auch soweit funktioniert. Und dann gab es noch ein Modul, was auf der Marsoberfläche landen sollte, ja, der Beagle.
Der Beagle, Beagle 2.
Der hat es aber nicht geschafft.
Also
oder vielleicht hat er es geschafft,
Man weiß es nicht. Ja, also wir haben es abgetrennt. Wir haben sogar ein Bild davon gemacht. Wir wissen, dass es so Richtung Mars zu dem richtigen Zeitpunkt so gefahren ist. Und danach, also 5 Tage danach, als er so landen sollte und Signale funken zu den Satelliten um den Mars oder zurück zur Erde,
nichts.
War nichts.
Und der hat jetzt während dieser 5 Tage auch nicht gefunkt?
Nee, und das war so in dem Design und man hat danach gesagt, ja, das ist doch vielleicht ein Designfehler, weil wir wissen nicht, wenn das große Fehler oder das Problem passiert ist.
Ja.
Also auf alle Länder, die wir jetzt machen, es ist eine Pflicht, dass die doch so sich melden können, auch während der Entry, Descent and Landing, also während diese sehr, sehr heiße Phase,
ja,
wo sie durch die Atmosphäre eintreten, da müssen sie die Länder doch ein bisschen Telemetrie, also ein paar Daten hochschicken.
Hm.
Das war nicht geplant. Geplant war nur Telemetrie nach dem Aufklappen auch auf dem Mars, so von Solargeneratoren und kleine Antenne und alles. Und ja, wenn man so ein Video davon sieht, man denkt, ja, das ist alles schön, aber wenn irgendwas nicht funktioniert, das war's. Ne?
Dann war's das.
Ja.
Jetzt haben wir irgendwie mal eben 7 Monate übersprungen.
Mhm.
In dieser Zeit muss ja im Prinzip auch permanent Kontakt gehalten werden mit,
ja,
diesem Gerät. Dafür benutzt man dann aber natürlich nicht mehr den Raum, in dem der Launch durchgeführt wurde, sondern dafür gibt es dann nochmal einen eigenen Raum oder gibt es da so universelle Räume, mit denen man alle Missionen steuert oder hat jeder da seinen eigenen Raum?
Okay, wir sind dann nach ein paar Tagen, nach dem Start, wir sind umgezogen zu unserem Dedicated Control Room, also zu den Mars Express Raum und eigentlich, das ist auch mit anderen Satelliten jetzt ein Raum für 3, weil Mars Express, Venus Express und Rosetta werden von diesem Raum gesteuert. Aber damals gab's nur Mars Express.
Mhm.
Und da haben wir die ungefähr 6 Monate der Kreuzfahrt, wie es heißt, the Cruise Phase, erlebt. Und in den letzten Monaten vor der Ankunft haben wir wieder angefangen in dem Hauptkontrollraum für ein neues Simulationsprogramm für die Ankunft. Weil das musste auch geübt werden. Es waren auch Kommandos, Befehle zu vorbereiten und so weiter. Und wir hatten dann 2 Satelliten zu fliegen, prinzipiell. Der echte von unserem Kontrollraum. Und der hatte auch seine Probleme auf dem Weg. Und der falsche, also der Simulator, 2-mal in der Woche von dem Hauptkontrollraum.
Mhm.
Und wir müssen auch wieder 2 Teams trainieren für die Ankunftsphase.
Aber in gewisser Hinsicht ist es schon ein großer Vorteil, dass man so eine Plattform hat, die vollkommen unterschiedliche Missionen durchführt, aber wo eben so große technische Ähnlichkeiten sind, dass eben viel des Wissens übertragbar ist.
Ja, das war natürlich, also das war natürlich ein Vorteil für diese Simulation von der zweiten Simulationsprogramm. Wir wussten schon viel mehr über den echten Satelliten. Das war natürlich ein Vorteil und wir haben auch die Ankunft so vorbereitet, dass es den kleinen Problemen des echten Satelliten entspricht. Ne?
Das heißt, es gibt diesen speziellen Raum für Mars Express, der dann eben auch für andere Missionen mitverwendet wurde, aber das ist eigentlich sozusagen die Bedingung. Wenn man, also ausgehend von der technischen Plattform, die man verwendet, braucht man einfach einen permanenten Ort für diese Mission, anders lässt sich das nicht machen. Und darüber wird dann eben permanent Kontakt gehalten. Heißt das, dass man wirklich permanent Kontakt hat oder meldet sich dann die Sonde nur einmal die Woche und sagt, alles prima?
Je nach Mission, also wie wir das planen. Für eine Mission, wo oder in einer Phase, wo wenig passiert, wie für Rosetta in der Kreuzfahrt, und die Kreuzfahrt von Rosetta ist sehr lang, mehrere Jahre, dann einmal der Woche ist genug. Und das ist so geplant und vorprogrammiert.
Weil das spart ja auch Energie.
Das spart Zeit, das spart Leute, das spart Geld, das spart...
Okay.
Ja, Energie ist in dem Fall vielleicht das kleine Problem, wenn es Solarenergie ist, dann ist es umsonst.
Mhm.
Aber für Mars Express, besonders für eine 7 Monate Reise und mit diesem kleinen Anfangsproblem, da war ein Kontakt jeden Tag mit einer Bodenstation und rund um die Uhr, around the clock, das war nur die letzten paar Wochen, weil, oder die letzten 12 Tage, da hat man den Satelliten permanent überwacht und gewartet und vorprogrammiert für die Ankunft an Mars. Auch diese 24 Stunden am Tag Überwachung, das kostet auch viel, viel Geld und kann man nur machen, wenn es wieder zu einer kritischen Phase kommt.
Okay, das heißt, nach dieser langen, also diese Phase ist im Wesentlichen eine Überwachungsphase. Man stellt einfach sicher, dass noch alles super ist und von Zeit zu Zeit muss man eben den Kurs korrigieren, um langsam den richtigen Pfad einzunehmen. Und irgendwann muss man ja dann auch wirklich mal den Mars ansteuern, weil dann kann man sich auch halbwegs sicher sein, dass das Ding jetzt unter Kontrolle ist. Was für Laufzeiten muss man da denn jetzt schon in den Griff kriegen? Also da ist das Signal ja wahrscheinlich schon eine Weile unterwegs.
Ja, wenn wir am Mars angekommen sind, war die Entfernung so eine Astronomical Unit, das ist einmal die Entfernung zur Sonne, das heißt 8 Minuten ein Weg, also 16 Minuten hin und zurück.
16 Minuten.
16 Minuten. Maximal ist das, wenn Mars ist fast hinter der Sonne, das sind ungefähr 400 Millionen Kilometer und da sind 20 bis 22 Minuten ein Weg. Also im Moment ist der Mars ziemlich weit und das sind fast 40 Minuten hin und zurück.
Ah, okay.
Also das heißt, aber
in dem Moment des Anfluges hat man natürlich eine Konstellation gewählt, wo der Mars möglichst nah dran ist, dass man nicht so lange hinfliegen muss.
Genau, das passiert jede 26 Monaten so ungefähr, weil jede 26 Monaten sind die Sonne, die Erde und der Mars so auf einer Linie. Und wenn man so 3 bis 4 Monate vor diesem Zeitpunkt zu dem Mars fliegt, dann kann man so 3 bis 4 Monate nach diesem Zeitpunkt ankommen und da ist die Reise die kürzeste.
Ah, okay.
So 6, 7 Monate.
Und das wurde bei Mars Express sozusagen auch optimal genutzt.
Ja, und 2003 war auch eine historische Gelegenheit, wo es noch näher war, weil andere Parameter so ein bisschen sich ändern. Mhm. Und wenn du dich erinnerst, also im August, 27. August 2003 war diese sogenannte Opposition oder Konjunktion, wie es noch heißt. Und der Mars war sehr groß in dem Himmel, nicht so groß wie der Mond natürlich, aber das sieht man nicht mehr vor 6000 Jahren, so nah war er. Mhm. Also das war eine sehr kurze Strecke und das war auch sehr wichtig für uns, weil Soyuz ist eine sehr schöne Rakete, aber nicht sehr stark. Ne? Und Mars Express hat so umso mehr Treibstoff mitnehmen dürfen, weil die Trägerrakete brauchte auch nicht so viel Schub geben.
Das war ja auch der Grund, warum auch die Amerikaner dann auch geflogen sind.
Ja, zu dem Zeitpunkt, 2003 war eine goldene Möglichkeit.
Da war dann einfach Mars-Time.
Ja, ja.
Nicht ohne Erfolg, nicht wahr? Also auch die amerikanische Mission ist ja sehr gut, eigentlich sogar außerordentlich erfolgreich verlaufen, wenn man sich anschaut, wie lange die Roboter da schon auf dem Mars hin und her fahren.
Das ist sehr schön. Wir haben so mehr oder weniger zweimal im Jahr auch einen Kontakt zu den Robotern, zu diesen Rovers gemacht, durch Mars Express als Demonstration. Und das ist eigentlich der erste interplanetarische Netzwerk zwischen ESA und NASA. Okay, das stimmt. Nicht viel Daten zurückgeflogen, aber ein Bild hier, ein paar Kommandos da und das ist natürlich sehr schön.
Ja, vielleicht sollen wir nochmal kurz erzählen, was so die Aufgabe von Mars Express, also von dem Satellitenteil genau ist. Es geht um die Marsbeobachtung.
Ja und mehr.
Vermessung.
Ja und mehr. Der macht alles, was er kann.
Ja, kann er denn alles?
Wir haben nur also die einen Satelliten dort und der muss ein bisschen alles machen. Der guckt, der soll die Atmosphäre untersuchen, den Boden und den Unterboden. Mhm. Die Atmosphäre mit verschiedenen Spektrometern und in verschiedenen Langen. Wellenlänge, den Boden mit Kamera und auch Spektrometer für Infrarot und so weiter und den Unterboden mit einem Radar. Mhm. Und das hat er alles. Aber dann, je nach der Jahreszeit, dann werden verschiedene Instrumente zusammen benutzt oder nicht. Zum Beispiel der Radar funktioniert besser, wenn es auf dem Boden Nacht ist, weil die Radarwellen nicht von der Ionosphäre reflektiert sind. Und die können so tiefer in den Boden gehen. Mhm. Also Nachtzeit ist für den Radar besser. Mhm. Natürlich nicht für die Kamera. Für die hochauflösende Kamera will man Tageslicht haben. Also die ergänzen sich so sehr, sehr gut. Mhm. Und für die andere, die können funktionieren je nach Jahreszeit, aber auch je nach Breitengrad zum Beispiel, weil es gibt Zonen von Mars, die interessanter sind als andere. Die Polen zum Beispiel sind sehr interessant, weil man sieht dort die Eisschichte und wie dieses Eis sich entwickelt, verschwindet im Sommer oder so eigentlich so geht zu den anderen Seite oder wird größer, kleiner. Das ist sehr für die Wissenschaftler sehr, sehr interessant. Und Mars Express mit diesem Spektrometer Omega war der erste, der so das Wasser hat gezeigt, dass Wasser da war, und mit dem Radar hat er gezeigt, dass die Polarkappen fast aus pures Wassereis bestehen.
Ja. Das heißt, Mars Express war eigentlich das erste Gerät, was tatsächlich nachgewiesen hat, dass Eis auf dem Mars.
Ja.
Vorhanden ist.
Ja, das war natürlich von den vorher so vermutet und mit so thermalen Modellen von Beobachtungen der amerikanischen Sonden hat das man so auch indirekt demonstrieren können. Aber da mit dem Spektrometer hat man gesehen, ja, da ist Wassereis, kann man sehr gut unterscheiden, Wassereis von CO2-Eis, gibt's mhm. auch, aber nur auf der Oberfläche. Und mit dem Radar, der so tief wie so bis 5 Kilometer unter der Oberfläche gucken
so
kann. Ja, sehr
Aha.
tief. Ja, der hat eine sehr große Wellenlänge, 100 Meter oder so, aber kann bis 5 Kilometer gehen. Nicht sehr akkurat, aber sehr tief.
Ja. Ja.
Und der hat so die Eiskappe sehr akkurat messen können, weil er kann so die untere Schicht, die Schnittstelle zwischen Erde, also nicht Erde, Mars, Mars und Eis sehen können. Mhm. Das ist 3,7 Kilometer am Nordpol.
Das heißt, es gibt nicht nur Eis, sondern es gibt richtig, richtig viel Eis.
Ja, viel Eis. Also im Vergleich, ich habe gerade gelesen, im Vergleich zu der Erde ist das Wasser auf dem Mars sehr wenig. Ne? Wenn das ganze Wasser, und Mars ist zweimal kleiner wie die Erde, wenn das ganze Wasser von den Polarkappen von Mars so auf einem globalen Ozean wäre, das wäre 50 Meter Wasser. Auf dem Mars.
15 Meter tief.
Ja, 15 Meter tief. Und im Durchschnitt auf der Erde, das sind 2000 Meter. Wenn alles, und auch ohne unsere Polarkappen, nur von den Ozeanen der Erde. Also das ist nicht vergleichbar in der Menge von Wasser.
Ja.
Aber Mars hat nur so gefrorenes Wasser und hatte wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich in der ersten Zeit seiner Existenz, viel mehr Wasser. Viel, viel mehr in den ersten 500 Millionen Jahren. Und wahrscheinlich auch ein globales Ozean. Aber das ist schon 3,5 Millionen Jahre her. Milliarden Jahre her.
Und das Wasser ist dann einfach in die Atmosphäre und ins All verdampft? Oder?
Ja, denkt man, weil die erste Energiequelle von einem Planet ist nicht die Sonne, wie man es denken könnte, aber die interne Radioaktivität. Und Mars war kleiner, ist noch kleiner, und das hat sich so wahrscheinlich schneller erschöpft, die Radioaktivität. Und dann ist in dem Mars die Flüssigkeit, in unserer Erde ist das Kern flüssig. Ne? Also die Flüssigkeit, die Metall, Eisen, flüssiges Eisen ist fest geworden. Dann gab es keine magnetisches Feld mehr und das magnetische Feld schützt die Atmosphäre von einem Planeten. Also sehr kurz, sehr, sehr zusammengefasst, ja, ja. Aber das ist die Idee. Mhm. Und deswegen, wenn es Wasser, und es gab Wasser, dafür haben wir auch Beweise auf dem Mars gab, vor 3,5 Milliarden Jahren, dann seitdem ist es ganz trocken.
Hm. Kommt sozusagen ein bisschen zu spät, um den ganzen Badespaß da ausleben zu können.
Ja,
hm.
Aber dafür haben wir eine Planete ohne Erosion und wenn man Leben Entstehensbedingungen verstehen will, das ist besser auf dem Mars als auf der Erde. Hm. Weil auf der Erde wird die Erosion durch Wasser, wird alle alte Seiten unserer Geschichte so wegwischen.
Ja.
Und auf dem Mars ist noch, wie es war.
Ist alles schön erhalten, ja. Sozusagen.
Ja.
Das heißt, Mars Express ist jetzt, ist 2003 gestartet, war ein bisschen weniger als ein Jahr unterwegs, 2004. Das heißt, er ist jetzt seit 6 Jahren im Betrieb.
Ja.
Und der freut sich auch noch bester Gesundheit?
Ja, ja. Wir freuen uns drauf und das funktionieren alle Instrumente noch, funktioniert alles, ab und zu eine Kleinigkeit, aber das sind generell so kleine wie beim Maschinen, die viele Computer an Bord haben, so oder Netzwerke, ein kleines Glitch, so was Vorübergehendes und man macht ein Reboot oder ein Reset und das geht weiter, ist nichts Besonderes.
Mhm. War das auch erwartet, dass es so lange läuft?
Die Mission war für ein Marsjahr geplant mit Treibstoff für 2, also das heißt für 2 Jahren von der Erde und mit Treibstoff für 4. Also seit 2005 könnte die Mission schon zu Ende sein. Wir haben schon 5 Jahre länger überlebt als erweitert.
Und was denkt man, wie lange der Treibstoff noch hält?
Also wir benutzen sehr wenig, so 1/3 Gramm am Tag und wir haben noch mindestens 4 Kilos. Also Treibstoff, wenn wir keinen Rechenfehler gemacht haben, da haben wir für
viele Jahre
Jahrzehnte.
Platz. Ja. Oh ja.
Ja,
das heißt, solange das Ding jetzt nicht einfach durch die Umwelteinflüsse sozusagen Schaden nimmt, kann es auch sein, dass der noch sehr, sehr, sehr lange weiterläuft?
Könnte sein. Also es gibt natürlich so Limiting Factors, also was das Leben von so einem Ding limitiert. Okay, es könnte auch Fehler zu jeder Zeit eintreten, natürlich. Aber ja, elektronische Geräte sind stabil. Das ist kein Problem. Die Batterien, wir benutzen und wir brauchen diese Batterien. Es gibt Finsternisse, nicht das ganze Jahr, aber 70% des Jahres gibt es Finsternisse. Und in diesen Finsternissen benutzt man die Batterien. Die werden ausgeladen, so wenig wie wir das können, weil wir wollen natürlich die Batterien so bestens so schützen. Aber die Wissenschaftler, die wollen auch was machen, während oder kurz nach der Finsternisse. Und wir können nicht sagen, naja, wir machen nichts jahrelang, weil wir wollen die Batterie schützen. Sonst wozu eine Mission dort?
Das
ist
auch
ein Kompromiss.
Aber das ist jetzt sozusagen ja auch ein interessanter Punkt, das ist ja vorhin auch schon rausgekommen. Man stellt sich das immer so vor, naja, man hat da sozusagen die Mission, alles ist vorprogrammiert, dann fliegt das Ding dahin, führt das Ganze durch und fertig. Tatsächlich ist das Ganze ja viel dynamischer. Man ist jetzt erstmal da, viele Dinge mögen sich auf dem Flug dahin auch schon geändert haben, was man tun kann oder was man dann doch vielleicht tun kann, obwohl man dachte, das geht nicht. Und dann entstehen ja natürlich auch bei den Wissenschaftlern wahrscheinlich neue Bedürfnisse, auch auf Basis einfach der fortschreitenden wissenschaftlichen Forschung, sodass einfach neue Fragen aufkommen, die beantwortet werden sollen, wo man dann sieht, aha, okay, wir haben ja noch Mars Express, da könnte man ja mal nachschauen.
Ja, das ist genauso. Also zum Beispiel diese Wassergeschichte, das ist viel auch mit den amerikanischen Sonden gefunden worden und jetzt wollen die Wissenschaftler wieder an derselben Stelle gucken, in andere Jahreszeiten oder auch was noch besser wäre, wenn MSL, so eine Mars Surface Laboratory, ein großes Rover, ein großes Auto von der NASA auf dem Mars 2012 landet, Da wollen die Wissenschaftler gemeinsame Beobachtungen machen mit dem MSL auf dem Boden und dem Mars Express oben. Und die können so zum gleichen Zeitpunkt zum Beispiel die Atmosphäre gucken oder dasselbe Teil der Oberfläche. Der Rover guckt nur natürlich sehr lokal. Und der Mars Express oder andere Satelliten können auch die Big Picture, also global gucken, wo, in welchem geologischen Umgebung zum Beispiel der Rover sich befindet. Und das ergänzt sich prima.
2012 soll das landen?
Ja, soll in einem Jahr, gerade genau in einem Jahr, die Erde verlassen. Also Oktober, November 2011 und August 2012 ungefähr landen an dieser MSL. Und es ist richtig groß, es ist groß wie ein Smart-Auto. Ne? Ja. Und hat sehr viele schöne Instrumente und Kameras und alles. Also das ist doch eine tolle Mission von der NASA. Und das soll landen mit einem ganz neuen Konzept, Sky Crane. Das heißt, die Triebraketen sind nicht unter diesem Dings, die sind oben unter einer kleinen Plattform, so wie ein Kran. Und dieses Kran hat so ein Schnur mit dem Rover, der wird so ganz sanft von diesem Sky Crane
heruntergelassen.
Und dann fliegt dieser Kran ein bisschen weit und wird runterfallen, so weit wie möglich.
Das heißt, man muss nicht diesen vollen Impact des Sturzes auffangen mit...
Nee. Okay, es gibt natürlich so Thermal Shield, also man muss durch die Atmosphäre schon kommen, ja. Aber in der Atmosphäre dann für die letzte paar, was weiß ich, 100 Meter oder mehr, dann funktioniert dieses Ding. Also es sind ein bisschen wie Apollo sozusagen, nur die Triebrakete sind nicht unten, sind oben. Das ist so ein schönes Konzept.
Mhm. Pfiffig. Ja. Und dann kommen auch wieder neue Anforderungen an Operations, weil das ja dann auch alles sehr dynamisch ist. Da können irgendwelche Dinge auftreten. War es nicht auch so, hat der Mars Express nicht sogar auch ein Foto gemacht von den Rovern?
Unsere Auflösung von den Spuren, das können nur die Amerikaner. Sie haben auch Orbiters um den Mars und Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, hat eine sehr, sehr starke, hochauflösende Kamera, kann so die ein paar Zentimeter groß sind oder 30 Zentimeter, die können die Spuren sehen. Wir könnten das nicht. Unsere beste Auflösung ist so 1 bis 2 Meter. Also man könnte vielleicht in einem Pixel einen Rover haben, aber das ist sehr, sehr hoch, unwahrscheinlich. Mars Express ist mehr, also seine Hochauflösung oder seine Aufgabe geht mehr in Richtung von mittleren Feldern. Also der kann gleichzeitig 60 Kilometer oder mehr 60 Kilometer breit sehen, also für Geologie, das ist sehr gut für solche Breite, solche Größe.
Was für Anforderungen kommen denn dann jetzt rein von den Wissenschaftlern? Also Mars Express dreht sich nach wie vor, kann tief gucken, kann mit zahlreichen Instrumenten die Oberfläche abscannen. Was sind so unerwartete Dinge, die dann herangetragen werden oder auch erwartete Anforderungen und was muss dann getan werden?
Also wissenschaftlich, man hat noch andere Sachen zu gucken. Eine sehr interessante ist der Mond Phobos. Mars hat 2 Monde, viel kleiner als unsere. Und Phobos ist sehr interessant, weil keiner weiß, woher das kommt. Der sieht so aus wie ein Asteroid, aber der hat so eine ganz eine kreisförmige Umlaufbahn und kein Asteroid würde auf eine so Umlaufbahn, eine kreisförmige Umlaufbahn erreichen, weil das würde viel zu viel Energie brauchen. Wenn wir schon mit einer ganz kleinen Sonde eine runde Umlaufbahn erreichen wollen, das kostet sehr viel Treibstoff. Also die Geometrie, wenn es ein gefangener Asteroid wäre, die Geometrie das passt nicht alles.
Also man würde erwarten, dass er sozusagen irgendwie schlingert. Das ist irgendwie so genauso unregelmäßig wie das Gravitationsfeld.
Ja, das ist sehr hoch, das ist einfach eine Ellipse, aber das geht sehr hoch und dann zurück und so weiter, nicht rund.
Ja.
Und Mars hat sogar einen zweiten Mond, ein bisschen kleiner und weiter entfernt, Deimos, und der ist genauso auch auf einem runden Laufbahn. Also dass das Ding einmal passiert ist, ist sehr unwahrscheinlich, und zweimal ist quasi unmöglich.
Aha.
Also man denkt, ja, woher kommt das? Und die Leute sagen, ja, also wenn Mars so sich entstanden ist, dann waren so wie die Ringe von Saturn oder so, waren so Stücke, die um den Mars waren, vielleicht ein Ring, und das hat sich zusammen gebaut und hat so ein Mini-Planet oder einen Mini-Mond gemacht. Nur die Beschaffenheit, also wie wir das wissen, von Mars und Phobos, die entsprechen sich schlecht. Also wenn es ein Stück von Mars wäre, dann wäre die zum Beispiel die Farbe einfach eher wie man, und die
Zusammensetzung
auch, ne? wäre gleich. Und die sind nicht gleich. Und noch schlimmer, der Phobos, man sieht, welche, man kann wissen schon, mit welchem Stein das gemacht ist, und man kann es messen, so man kennt den Volumen, man kennt die Masse, und der ist zu leicht, da fehlen 30% der Masse, der ist einfach zu leicht. Also das ist schon seit ziemlich lange bekannt oder vermutet, und schon war das 1964 oder so, hatten sogar so Advisor von dem amerikanischen Präsident gesagt, ja, das ist vielleicht so ein Spaceship, und es gibt so auf Internet gibt's viele Geschichten, das ist ein Spaceship.
Ah, und der Todesstern.
Ja, ja, genau. Und es sind Leute, wenn Rosetta um Lutetia vorbei flog vor ein paar Monaten jetzt, und Lutetia sieht sehr ähnlich wie Phobos, dann haben die Leute gesagt, das Internet, ja, Verrückte, ja, und die sind so gleich, die sind wahrscheinlich aus derselben Fabrik. Also ich glaube, die meinen es ernst, okay. Also die bessere Theorie, aber das bleibt noch zu demonstrieren, ist, es ist wie für unseren Mond auch eigentlich. Ein sehr großer Impact ist irgendwann von einem großen Asteroid auf dem Mars, und dann sind ein paar Stücke wieder in die Umlaufbahn von Mars so hochgesprungen und haben sich zusammen so kollabiert irgendwie. Mhm. Aber drinnen gibt's nur Löcher, weil die Gravitationsfeld war zu dünn, und das könnte nicht richtig schmelzen.
Mhm.
Und dann sind noch Hölle drin, Löcher, und deswegen entsprechen der Masse und Volumen nicht.
Super, das sind dann so diese Dinger, die man auch aus Science-Fiction-Filmen kennt, wo dann so irgendwelche Schlangen und Drachen irgendwie dann in den Löchern dann drin sind.
Und umso wichtiger ist diese Phobos-Grundmission von den Russen. Das ist schön, weil die wollen ein Stück von Phobos zu der Erde zurückbringen.
Oha.
Und die starten auch in einem Jahr, wenn sie fertig sind. Das ist auch verschoben worden. Aber hoffentlich sind sie fertig, und sie werden ein Stück von Phobos zu der Erde zurückbringen in 3-4 Jahren, wenn alles klappt.
Das ist aber doch besonders aufwendig, dann wieder zurückzukehren.
Ja, aber viel weniger von Phobos als von Mars, weil Gravitationsfeld ist so klein.
Ah.
Das ist der Trick.
Ah, verstehe.
Ja.
Jetzt haben wir viel über Mars Express geredet, das ist auch alles super spannend und wichtig. Aber was jetzt den Bereich Operations betrifft, sind ja die Erdbeobachtungsmissionen zum Beispiel genauso vorhanden und müssen ja auch regelmäßig betreut werden. Und die erfordern ja wahrscheinlich auch eine ganz andere Aufmerksamkeit, weil man natürlich da, weiß nicht, mehr Daten sammelt oder häufiger holen kann. macht es mehr Arbeit.
Ja, also das Operation Profile, also wie das funktioniert, das ist ganz anders als bei einer interplanetarischen Mission. Zum Beispiel diese Satelliten von der Erdbeobachtung sind sehr niedrig, so ein paar hundert Kilometer über die Oberfläche der Erde. Und das heißt, die fliegen sehr schnell und man sieht die nur ein paar Minuten, 7 bis 12 oder 15 Minuten. Mhm. Und man hat nicht so stundenlang Zeit, um was zu gucken und alles. Man muss so sehr schnell prüfen, ob alles klappt und dann die Kommandos für die nächste Beobachtungen hochschicken und schon
ist er wieder weg.
Schon ist er wieder weg. deswegen haben sie entwickelt und sie benutzen das auch jetzt so Automationssysteme, die noch schneller als Menschen, die den Zustand der Satelliten so schätzen können. Und das macht für diese Mission natürlich Sinn, diese Automation.
Wie viele Satelliten werden hier derzeit von ESOC aus überhaupt kontrolliert? Wie viele Missionen insgesamt?
Wie viele Missionen? So ungefähr 11 oder 12, würde ich sagen.
Mhm. Ja. Und davon machen die Erdbeobachtungen wie viel aus?
So eine kleine Hälfte.
Mhm. Und dann kommen die Weltraumteleskope, Astronomie-Projekte.
Ja, und interplanetarische.
Wobei das ist?
Drei oder vier, also jede. Und alles zusammen macht 12.
Also Venus Express, Mars Express
und Rosetta sind 3.
Mhm. Das heißt, dafür hat man einfach einen ganz anderen Rhythmus für die Erdbeobachtungssatelliten.
Ja,
das ist sehr viel mehr Daily Operation, als das jetzt bei den interplanetarischen Missionen der Fall ist.
Ja, und die Daten können nicht nur auf einer Bodenstation empfangen werden. Sie haben auch mehrere Stationen um der Welt, mhm, um die Daten in Real-Time zu schicken, generell. Also das ist auch ein großer Unterschied zu uns. Also bei uns, wir haben ein Speicher und wir machen Beobachtungen und dann das wird zur Erde gefunkt. Und zurück und so weiter.
Wenn es fertig ist.
Wenn es fertig ist. Also für die Erdbeobachtung, aber auch für Astronomie. Je nachdem, es gibt auch andere hybride Lösungen. Aber am Anfang waren alle Satelliten real-time. Die haben so gefunkt, die Daten, die sie zur selben Zeit so gesammelt haben.
In dem Moment, wo sie gesammelt haben. Ja.
Und dafür brauchst du eine Bodenstation.
Klar, und sonst ist alles wieder weg.
Ja.
Aber so richtig viel zwischenspeichern können die ja auch nicht, weil das sind ja auch nicht wenig Daten, die anfallen.
Ja, genau, genau. Das ist vielleicht ein auch ein großer Unterschied, weil von Erdbeobachtung mit so viele Instrumente wie auf Envisat und so, das wäre viel zu viel Daten, um alles zu speichern. Bei interplanetarischen Missionen, dann das Ding ist so weit, du kannst sowieso nicht sehr viel zurückfunken. Dann brauchst du nicht viel speichern und dann müssen schon die Instrumente vom Anfang an die Daten komprimieren oder schön so verarbeiten an Bord. Mhm. Und zum Beispiel bei unserem Radar, Mars Express, ein Radar hier auf der Erde, so wie die Radar von Envisat und so, die erzeugen sehr, sehr viel Daten. Und auf Mars Express, das war nicht möglich. Also das ist schon verarbeitet an Bord und die Ergebnisse, nur die Ergebnisse zurückgefunkt.
Wie viel Daten könnte man denn überhaupt maximal so herunterbekommen? Mit welcher Bandbreite werden denn Daten überhaupt gesendet?
Von wo?
Von den Erdbeobachtungssatelliten.
Oh ja, die sind in die mehrere Megabits-Bereich. Das weiß ich nicht genau, aber das ist...
Mehrere Megabit pro Sekunde. Also das sind schon...
Wenn es nicht 100.
Also viele Daten.
Viele, ja.
Und vor allem sehr rohe Daten.
Ja, viele, viele Daten. Mhm. Und dafür haben sie auch sehr große Datenverarbeitungszentrum, wie Esrin in Italien.
Aber was machen denn die Satelliten, wenn sie ihre Datenmenge mal nicht loswerden? Wenn es jetzt keine erfolgreiche Kommunikation gibt?
Ich glaube, das ist einfach verloren.
Dann müssen sie die wegschmeißen.
Ja, die gehen zum Nix.
Mhm.
Das passiert mit jedem Satelliten, wenn eine Funkkommunikation vorgesehen ist und die Daten werden geschickt, dann das war's.
Ja, aber ich weiß nicht, ihr könnt ja zumindest so für eine Rotation genug Puffer haben, um das dann sozusagen...
Das weiß ich nicht genau.
Ah, okay, das hängt dann auch von der jeweiligen Mission ab,
wie
das gemacht
ja, ist. Und wie viel Daten das ist. Auch, also bei unseren Missionen können wir ein bisschen, so ein paar Prozente speichern und versuchen, wieder zur Erde zu schicken. Aber wenn wir so mehrere Stunden Kommunikation verlieren, das war's. Wir können das nicht alles wieder kriegen.
Das ist aber bei den interplanetarischen dann anders. Da probiert man dann sozusagen das Ergebnis so lange zu funken, bis man es dann auch hat.
Ja, aber das, also Bandbreite ist entsprechend kleiner. Und Bodenkontakt kostet viel mehr, weil die Bodenstationen größer sind. Ja. Also man kann auch nur ein paar Prozente von den Daten wieder zur Erde zu funken, zweimal. Und also in unserem Fall nach dem zweiten Mal.
Wie gut ist denn so die Mobilfunkverbindung zum Mars?
Ganz gut, ja. Also je nach dem Wetter, deswegen bauen wir Bodenstationen hier in Trocken.
Also die Wetter auf der Erde.
Wetter auf der Erde, ja. Ja, genau. Gute Frage. Weil in X-Band, also wenn es stark regnet, dann wird der Signal sehr, sehr, sehr arm und man kann generell die Telemetrie nicht mehr kriegen. Also man sieht nur das Signal, aber nicht die Daten. Aber das ist selten, aber beim großen, dicken, schwarzen Wolken oder Gewitter über eine Bodenstation, dann das war's. Wir kriegen keine Daten. Aber in New Norcia in Australien, wo unsere australische Bodenstation ist, in Cebreros bei Madrid, und in Malargue auf den in Argentinien, dann ist generell das Wetter sehr schön und sehr trocken. Und dann hat man diese Wetter, also Erdewetterproblem nur sehr selten. Aber wenn es schlechtes Wetter ist, dann ist es einfach so.
Und die Sonne, spielt die da auch eine Rolle? Hat die irgendwie?
Ja, das ist Sonnenwetter, also Weltraumwetter. Einfluss ist auf der Kommunikation und auch auf der Computer an Bord, weil wir sind nicht am Mars von irgendwas beschützt, nur wenn der Satelliten hinter der Mars ist. Also beim schlechten Sonnenwetter, also wenn die Sonne sehr aktiv ist, dann kriegt man sehr viele Fehler auf die Computers. Das haben wir, weil die Sonne so ruhig war die letzten paar Jahre, das haben wir kaum erlebt. Nur, das war heute genau vor 7 Jahren auf dem Weg zum Mars, da gab es eine große Coronal Mass Ejection, so eine große Sonnenexplosion. Und das hat die Satelliten auf der Erde beeinflusst. Es gab auch Probleme mit den Kommunikationssatelliten. Und an diesem Tag habe ich mit einer Mutter gesprochen und sie hat gesagt, hast du Probleme mit deiner Marssonde? Nee. Geh mal in die Küche, Mutti, wir haben keine Probleme, wir sind nicht bei der Erde. Man muss immer seine Mutter zu gut zuhören, weil ein paar Stunden später, als ich das Kontrollzentrum verlassen wollte, waren Leute da in dem Kontrollraum und ich wollte Tschüss sagen und habe gesagt, ja, was ist denn da los? Und was los war, ist, dass die Star Trackers, diese Konstellationskamera, konnten nichts mehr erkennen, weil die Sonnenexplosion hatte den Mars, also den Sonnenwind, sagen wir mal, mit viel Protonen und viel Partikeln, hatte den Mars dann erreicht. Natürlich ein paar Stunden später, als die Erde 6 oder 10 Stunden früher. Und da wusste der Satelliten nicht mehr, wo er war, weil er hat nur Tausende von falschen Sternen geguckt. Und da natürlich auf beide Star Trackers. Es gibt Fälle, wo die Redundancy, die Verdoppelung von alles nicht hilft. Weil von der Umwelt, Sonnenumwelt in dem Fall, waren nur falsche Sterne zu sehen. Und 30 Stunden lang hat es gedauert, der Tsunami von Protonen.
Der Sonnentsunami. Ja. Was ist denn, wenn die Erde und der Mars auf vollkommen, also wenn sozusagen der Mars hinter der Sonne verdeckt ist?
Ja, da ist also hinter der Scheibe der Sonne ist ja sehr selten. Aber auch jede 26 Monate geht er so ganz nah. Mhm. Und für ein paar Wochen müssen wir die Mission unterbrechen. Für ein paar Tage ist Kommunikation kaum oder gar nicht möglich, auch wenn er nicht hinter der Scheibe ist, aber nicht weit. Und für ein paar Wochen wäre es nicht sehr sicher, weil falls wir ein Problem haben, dann gibt's auf dem Mars Express einen sogenannten Sicherheitsmodus. Und dieser Sicherheitsmodus benutzt nicht die X-Band, sondern die S-Band. Also 2 GHz statt 8. Mhm. Und S-Band, die Sonne ist eine große S-Band-Quelle. Mhm. Und dann sieht man nichts mehr. Also X-Band sieht man noch, nur ein paar Tage Unterbrechung, aber S-Band für Wochen ist nichts zu machen. Mhm. Also deswegen machen wir so wenig Operations wie möglich für 5 Wochen, weil wir wissen, in so 5 Wochen, wenn was falsch oder wenn was Problematisches kommen würde, dann könnten wir nichts machen, weil der Satelliten sollte allein in diesem Sicherheitsmodus überleben. Er ist dafür designed, der kann das prinzipiell, aber wir wollen das vermeiden, wenn wir können.
Das heißt, dann ist auch mal Urlaubsphase angelangt.
Das ist, ja, also nicht für uns, nicht unbedingt. Also man kann, ja, ich hatte das erste Mal gedacht, 2004, aber das ist nie so gewesen, weil man kann so in dieser Phase Bodencomputer, neue Software installieren oder andere Sachen machen.
Maintenance, ja.
Dafür, wofür man nie Zeit hat und so weiter. Und man macht auch so Tests, weil man will besser kennenlernen, den Einfluss der Sonne auf unsere Sonden und auf die Kommunikation, weil also für die Zukunft, für die Wissenschaft, aber auch für die Zukunft der Operationen. In ein paar Jahren fliegt Bepi Colombo, nächste planetarische Mission, zu Planet Merkur. Und Merkur ist immer Sender der Sonne, bei der Sonne. Ja. Und unsere Kollegen von Bepi Colombo, die wollen wissen ganz genau, wie die Sonne diese Kommunikation beeinflusst. Und dafür sind alle unsere Konjunktionsperiode so eine Möglichkeit, davon zu lernen.
Aber da wird dann sozusagen das Sonnenthema nochmal richtig, richtig krass.
Ja.
So nah an der Sonne dran.
Ja. Ja.
Kann man sich ja auch leicht verbrennen. Ja, super. Haben wir irgendwas ganz Wichtiges noch ausgelassen, was so im täglichen Operations-Alltag immer wieder eine Rolle spielt, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
Ja, vielleicht ein bisschen ein paar Worte zum Team-Geschichte, weil okay, diese Simulationskampagne vor dem Launch oder vor einer kritischen Phase, das hilft, ein Team zusammenzubringen, und dann kommen die super heiße Phase mit Public Relations, mit die erste alles, was man findet und Wissenschaftler und alles. Aber das dauert nicht ewig. Irgendwann ist Schluss mit der Schau und man muss so mit einem alltäglichen Alltag so klarkommen. Mhm. Und eigentlich, das haben wir auch erfahren, so 2004 und 5, so ein paar Monate nach der Ankunft von dieser heißesten Phase, wenn es zu einer richtigen Routine kam. Obwohl auf Mars Express Routine ist nie so Routine, dass man alles automatisieren kann, weil es kommen immer so keine Neuigkeiten. Ja, und jetzt was? Können wir uns überhaupt noch sehen und riechen? Also, aber weil wenn man so auf einem Boot und so große Ereignisse erlebt hat, und dann ja kommt doch die Routine des Betriebs. Und also damals hatten wir so Seminaren und Nachholung von Teambuilding, also Dinge, die man normalerweise vor einer Mission macht, das hatten wir nicht Zeit oder keine Idee davon gehabt. Das haben wir danach gemacht, so mit
Um einfach die sozialen Strukturen auch zu stärken.
Ja, genau, mit okay, so die soziale Kompetenz von den Leuten auch, weil super Spezialisten können auch nicht die angenehmste Leute der Welt sein. Und wenn es nur um Technik und ein Ziel zu erreichen, wenn nur das Ziel zählt, dann ist es okay. Man kann sagen, jo, der oder die sind ein bisschen so, aber macht nichts, die sind gut. Aber danach, das taucht auf irgendwie und man muss auch arbeiten. Und die Leute und auch ich, die haben sehr viel davon gelernt, von miteinander leben und das ist auch sehr wichtig. Auch heute, wenn ein kleines Problem kommt, dann die Leute wissen, wer ist was, wer ist gut zu was und wollen nicht unbedingt sitzen auf ihren kleinen Spezialitätenfeld. Mhm. Und die sind viel mehr hilfsbereit und ja, angenehm.
Aber was befördert das? Also was muss man einbringen? Arbeitet man da in Paargruppen zusammen, sodass man auch immer mal wieder andere Bereiche mitbetreut, die man sonst nicht macht, um da mehr Verständnis zu gewinnen? Oder?
Ja, so was. Aber wir haben so, am Anfang haben wir so sogar Seminare mit professioneller Hilfe gemacht, so wie Coaching oder psychologische Hilfe, sagen wir mal. Also ja, ein paar Mal natürlich. Und dann uns selbst organisiert, auch damit die Kenntnisse durch das Team so besser verteilt werden und dass jedes Jahr ein paar, wie nennen das, Fokus, Mission Focus ist, ein paar Stichwörter oder Ziele definiert werden sind, zusammen, und dann ein oder zweimal im Jahr gucken wir, ja, haben wir das erreicht, und das sind Dinge, die ergänzen die Mission-Routine. Die Mission-Routine muss zuerst gemacht werden, ja, natürlich für die Kunden, aber wir müssen auch andere Ziele haben, die wir selbst definieren und wofür wir Kontrolle haben und die Sinn machen für das Mission. Das ist sehr...
Stabil bleibt das Team so über Jahre? Ich meine, die Leute werden auch mal ihren Arbeitsplatz wechseln wollen.
Gute Frage. Also jein, stabil schon. Das ändert sich peu à peu, so jedes Jahr ein oder zwei Leute werden ersetzt. Also seit dem Launch sind hier nur noch zwei oder drei von dem ehemaligen Team. Mhm. Aber das sind schon 7 Jahre.
Wie viele, also jetzt in Bezug auf Mars Express?
Ja,
also
Mars Express.
Und wie viele Leute sind insgesamt in dem Team?
Also in diesem sind 10 Ingenieure und die Leute, die in den Kontrollraum sind, sind 5 Techniker, die Kontrolleure. Also die sind ein bisschen stabiler. Die Ingenieure, die wollen auch andere Missionen erleben und das ist auch gut, dass sie ihre Kenntnisse zu anderen, in unserem Fall planetarische Missionen oder sogar ganz andere Familien von Missionen, ihre Kenntnisse so beibringen.
Mhm. Ja, Michel, ich würde sagen, dann können wir jetzt hier auch langsam mal alles zusammenpacken. Vielen Dank für die super spannenden, ausführlichen Informationen hier rund um Operations, das Kontrollieren von Missionen, wenn sie dann erstmal die Erde verlassen haben. Aber es gibt ja auch Arbeit schon vorher, wie wir gehört haben, und vor allem eine ganze Menge danach. Ja,
dann ich danke dir.
Ja.
Es war sehr, sehr spannend, auch für mich, auch wenn ich das schon wieder erlebt habe. Aber das ist immer schön. Das sind sehr, sehr, sehr gute Ereignisse und auch eine Zukunft. Das geht weiter.
Ja, und vielen Dank auch fürs Zuhören ein weiteres Mal. Hier geht's auch bald wieder weiter mit weiteren Aspekten und Ausrissen hier aus der Raumfahrt. Danke fürs Zuhören und sage Tschüss und bis bald, bis zum nächsten Mal.